Ein Aspekt der Herrlichkeit, wenn die Herrlichkeit kommt, dann macht sie uns singen. Habt ihr das gemerkt? Ich weiß noch, wo ich mich bekehrt habe und voller naiver Begeisterung war. Über den Herrn, da hat man immer gesungen, auf irgendwelchen Autofahrten. Und man hat einfach immer gesungen, so immer, ganz freiwillig. Also das ging ganz von alleine so. Man war immer voller Gesang. Und der Himmel ist auch immer voll Gesang. So alles singt. Habt ihr bei den Kindern gemerkt, dass so Kinder immer vor sich hin singen? Die haben das auch noch so in sich, diesen Song, dieses Singen. Das ist da drin. Und dann treiben wir denen das aus, weil man muss ruhig sein. Sehr wichtig, man muss ruhig sein. In der Kirche ist man still. Ja, ja, nur der Herr nicht, ne? Deswegen ist er nicht überall so willkommen, weil der ist nicht still. Und er versetzt alles in Singen. Das ist so. Es gibt einige solche, ich sage euch einfach ein paar solche Aspekte, die mir einfallen, wenn die Herrlichkeit erscheint. Eins ist, es bringt uns zum Singen. Die Depression bringt uns zum Schweigen. Das Lied verstummt in dir, aber Gott will dieses Lied immer wieder wecken. So, dieses Lied, das Singen wieder aufwecken. Dass dein Herz wieder singt. So. Die Sprache des Herzens ist auch gar nicht so Vernunft und Logik und Erklärung und Auslegung und so weiter. Es ist Singen. Das Herz singt. Und dieses Singen kann auch sehr intensiv werden, wenn das Herz mal richtig on fire ist. Dann kann unser Herz also sehr laut werden. Da kann unser Herz hervorkommen aus der Verborgenheit, in das wir es in der Regel verbannen. Denn wir haben so viel Vernunftssachen zu tun und wir müssen dies und wir müssen das. Und oft bleibt das Herz auf der Strecke. Gott aber schaut auf das Herz. Und er sagt, wir sind auch in Wahrheit die, die wir im Herzen sind. So nicht das ganze Angelernte und unsere ganze Performance und unsere Außendarstellung, so das sind nicht wirklich wir. Ne? Das ist die Rolle, die wir spielen, die Inszenierung, die wir vielleicht hinlegen. Wir wissen, wie man uns zu benehmen haben, auch in der Gemeinde natürlich wissen wir, wie wir uns zu benehmen haben. So, aber das ist noch nicht wirklich unser Herz. Und wenn die Herzen der Menschen sich zeigen können, das ist ein herrliches Schauspiel. Ein herrliches Schauspiel. Und wohl der Gemeinde, die einen Raum schaffen kann, in dem die Herzen der Menschen sich ohne Furcht und Etikette zeigen können, wie sie wirklich sind. Das ist ungeheuerlich. Das ist eine Revolution. Eine Revolution. Und viele haben gedacht, nun ja, auch Gott macht uns nur zu Puppen und zu Arbeitern und nur zu welchen, die auch jetzt eben so von ihm in Form gestanzt werden und so sein müssen, wie er jetzt das haben will. Und das ist nicht wahr. Er will dich tatsächlich haben, wie du bist. Das ist kein leichtes Unterfangen, das Gott sich vorgenommen hat, dass er dich kriegen will im Herzen. Er will deinen Gehorsam nicht aus Furcht, sondern von Herzen. Weil du ihn liebst, weil du verliebt bist, weil du an ihm hängst im Herzen. Tja. Und wenn man an jemandem hängt mit seinem ganzen Herzen, das ist eine Sache. So, und die Bibel sagt das auch, oder Jesus beklagt ja auch da in dem einen Sendschreiben, er sagt, wo ist eure Liebe geblieben eigentlich? Ihr habt ja echt, sagt er da, was ist das, welches Sendschreiben? Ja, Ephesus. Ja. Und er sagt, ihr habt viel gearbeitet und ihr habt, also wirklich. Und ihr habt also wirklich eine Menge getan und auf euch genommen und so. Also, aber, wo ist eure Liebe geblieben? Und ihr werdet merken, vor lauter Gemeindearbeit bleibt immer eins auf der Strecke. Die Liebe. Ja, die Liebe. Die kann man auch so schlecht einplanen und die kann man so schlecht veranstalten, ne? Das geht gar nicht. Und je mehr man so bemüht Liebe veranstalten will, desto mehr verschwindet die. Und man fragt sich, wo ist sie nur? Ja, und die Liebe hat ganz ihren eigenen Willen. Die kommt nicht so, wie wir ihr das vorschreiben und wie wir das gerne hätten, sondern sie kommt, wie sie will. Und Gott ist Liebe. Schon mal gelesen? Gott ist Liebe. Deswegen ist er auch so unberechenbar, wie die Liebe auch. Und er will immer wissen, was mit deinem Herzen ist. Was ist wirklich mit dir los? Und die meisten von uns müssen sagen, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Hilf mir, zu mir selbst zu kommen. Ein Aspekt der Herrlichkeit ist, sie bringt uns zu Gott, aber sie bringt uns auch zu uns selbst. In seinem Licht sehen wir auch uns selbst, wie wir sind. Und ich sage euch ein großes, wichtiges, ungeheures Geheimnis. Gott würde gerne der sein, der er ist. Und würdest du nicht vielleicht auch gerne der sein, der du bist? Wo gibt es eine Gemeinschaft, die dich sein lässt, wie du bist? Das ist ein Wunder. Und wo gibt es eine Gemeinschaft, die Gott sein lässt, der er ist? Und nicht, wie wir ihn haben wollen. Gott sucht ein Zuhause. Und er klopft an die Tür und sagt, könnte ich bei dir zu Hause sein? Und du denkst dir, oh Gott, habe ich auch aufgeräumt? Habe ich auch alles? Ist auch alles clean? Ist auch alles ganz toll? Ne? Es interessiert Gott alles nicht. Ne? Er sucht ein Zuhause. Und das ist interessant. Ich wollte euch alles Mögliche sagen. Wo ist die kleine Geschichte? Eine Lieblingsgeschichte, kleine Lieblingsgeschichte von mir. Geht folgendermaßen. Finde ich sie denn auch? Eine Frau lag im Koma. Und plötzlich hatte sie das Gefühl, sie käme in den Himmel und stünde vor dem Richterstuhl. Wer bist du? Fragte eine Stimme. Ich bin die Frau des Bürgermeisters, erwiderte sie. Ich habe nicht gefragt, wessen Ehefrau du bist, sondern wer du bist. Ich bin die Mutter von 4 Kindern. Ich habe nicht gefragt, wessen Mutter du bist, sondern wer bist du? Ich bin Lehrerin. Ich habe nicht nach deinem Beruf gefragt, sondern wer bist du? Und so ging es weiter. Alles, was sie erwiderte, schien keine befriedigende Antwort auf die Frage zu sein, wer bist du? Ich bin Christin. Ich fragte nicht, zu welcher Religion du gehörst, sondern wer bist du? Ich habe Hilfsbedürftigen gedient. Ich fragte nicht, was du getan hast. Ich frage, wer du bist. Offensichtlich bestand sie die Prüfung nicht. Denn sie wurde zurück auf die Erde geschickt. Und als sie wieder gesund war, beschloss sie, herauszufinden, wer sie ist. Und darin lag der ganze Unterschied. Ja. Wir haben als Gemeinden ein Problem. Wir haben es mit Menschen zu tun. Max Frisch hat mal gesagt, wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen. Ja, Wir wollen Arbeiter und es kommen Menschen. Und die haben ein Herz. Und dieses Herz ist sehr groß. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Köpfe. Ja, genau. So, wir können viel darüber sagen. Wir können die Bibelstellen irgendwie finden. Wir können da vieles. Sie ist ausgegossen in unser Herz. Ich meine, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Ich meine, wie? Was ist das, was du hast? Ein Herz, das in der Lage ist, die Liebe Gottes aufzunehmen. So, Gott, heißt es an einer Stelle, hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Die Ewigkeit passt auch noch da rein. Ganz schöne Kapazität, ha? Hat dein Herz. Und weil das so groß ist mit dem Herzen und weil das so ist, wie auch Gott so groß ist, kommen wir damit als Gemeinde nicht gut zurecht. Weil wir wollen das zurechtstutzen auf so eine handhabbare Größe. Und ja, da bleibt dann ehrlich gesagt nicht besonders viel übrig, ne? Aber wir kommen klar, ja. Und ja, und so, wenn die Herrlichkeit kommt, wir haben diese wunderbare Geschichte, wo da der Tempel eingeweiht wird von Salomo und dann kommt dann diese Herrlichkeit Gottes, wie diese Wolke steht da. Die kam dann in diesen Tempel und hat den Tempel erfüllt und man konnte nicht herzutreten, um den Dienst zu tun. Und ich dachte mir, das ist eine schöne Geschichte, ne? Die Herrlichkeit kam und man konnte mit dem Programm gar nicht fortfahren. Ne? Und ich habe das wunderbar erlebt und beschämend erlebt in Russland. Ich war einmal in Sibirien, auf einem Missionseinsatz in Sibirien. Ja. Und dann war ich dann so in einer Gemeinde, wo man erstmal 2-3 Stunden Lobpreis gemacht hat. Ich war so schon fix und fertig nach diesen Stunden, also unglaublich. Und dann habe ich dann gefragt, die Leiterin, jetzt soll ich noch predigen? Und die, ja klar, und die hatten die Zeit, ich hatte die Uhr. Ja, ja. Und dann habe ich gesprochen über diese Geschichte, wo Elia da durch die Wüste ging zu diesem Berg Horeb und dann erklärt hat, dass er ja der Allerletzte ist, der übrig geblieben ist und alle anderen sind ja schon abgefallen und nur ich habe gekämpft und überhaupt und jetzt will man mich auch noch umbringen. Vielleicht kennst du solche depressiven Schübe, wo du denkst, nur ich ganz alleine, ich bin der Letzte und der Einzigste und ich kann auch nicht mehr und... Und der Herr schickt dich in die Wüste. Ja. Aber die Engel haben ihn angestoßen. Sehr wichtige Aufgabe der Engel. Wenn du in der Depression bist, kommen die Engel und wollen dir zu trinken und zu essen geben. Die haben ihn da so angestoßen. So, hallo Elia, wach mal auf. Hier gibt's was zu essen. Hat einmal nicht gereicht, wurde nochmal. Musst du nochmal essen. Und dann ist er in der Kraft dieser Speise durch die Wüste gelaufen, 40 Tage lang. Wahrscheinlich haben die Engel ihm nicht gesagt, wie weit der Weg ist. Sonst wäre er liegen geblieben. Ich meine, er muss ja noch zurück, ne? War das schon 80 Tage? Ja, also den hatte man echt für tot gehalten, aber dann kam er wieder. Und vielleicht bist auch du totgesagt und kommst irgendwann aus der Wüste wieder zurück und alle staunen. Hey du, wir hatten dich ehrlich gesagt abgeschrieben, aber das sagt man nicht so, aber ja. Und dann tauchst du wieder auf und seltsamerweise bist du noch am Leben und also, tja, erstaunlich. Und er war an diesem Berg und dann, ja, hat er auch seinen Spruch da wieder gesagt, ja Gott und du weißt und ich bin der Einzige und ich allein und ich habe gekämpft und bla bla bla. Und Gott sagte, was willst du wirklich? Und er blieb immer bei seinem Sprüchelchen, immer bei dem, was er da erlebt hat. Er war in so einer Endlosschleife gefangen, können viele von uns auch sein. Ja, in dir dreht es sich immer um das Gleiche, Tag ein, Tag aus, Jahr ein, Jahr aus, immer die gleiche Geschichte. Da kannst du echt Gott bitten, dass er mal dazwischen geht und mal diese Endlosschleife anhält. Im Krankenhaus habe ich gesehen, manche Leute, die in so endlos Dingern sind, denen muss man manchmal und dann wachen die auf und sind verwundert, dass wo sie sind. Und so macht das Gott manchmal auch. Er gibt uns links und rechts eine, dass wir wieder aufwachen aus unserem Koma. Naja, jedenfalls, ihr kennt die Geschichte vielleicht natürlich mit Elia. Er war dann da und dann hat Gott ihn da in so eine Felsspalte da gestellt und dann war da ein Erdbeben und dann war da ein Feuer und ein Sturm. Aber Gott war nicht in dem Erdbeben, er war nicht in dem Feuer, er war nicht in dem Sturm. Aber dann kam dieser sanfte Wind, der Klang einer sanften Stille. Wenn du im Stress bist, kannst du das nicht wahrnehmen. Ne? Du bist zu... Es geht nicht. Ne? Und der Herr muss uns wieder in diese Sanftheit zurückbringen, in diese Ruhe. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich gebe euch noch ein bisschen Gemeindearbeit obendrauf. Na, habt ihr sonntags noch Zeit, könnt noch was tun. Ihr seid Deutsche, voran. Und ich werde euch Ruhe geben für eure Seele. Und in dieser Ruhe teilen sich uns die unaussprechlichen Dinge mit, flüstert der Geist in unser Herz. Das, was wir hören müssen, was unaussprechlich ist. Die wesentlichen Dinge sind unaussprechlich. Das Wesentliche kann man nicht sagen. Sage mir, was ist Liebe? Sage mir, was ist das Leben? Definier mal. Die wesentlichen Dinge kann man nicht so einfach so sagen. Das geht gar nicht. Das muss man erleben. Muss man hineingehen. Und dann, ja. Und jedenfalls, ich habe das in dieser Gemeinde da in Sibirien, habe ich gesprochen darüber. Und dann, wie dann eben Gott war in diesem sanften Wind. Und dann erfüllte der Raum sich mit dem sanften Wind. Und die Leute saßen wie, also, ja, eben auch unaussprechlich. Ich weiß nicht, wie die da saßen, also es war jedenfalls eine unglaubliche Geschichte, dieser sanfte Wind in diesem Raum. Und meine Idee war, irgendjemand muss die Fenster zumachen. Irgendwo, es zieht, oder was? mein Kopf, ich war im Kopf, die Gemeinde zum Glück nicht. Die saßen da und waren also wirklich völlig angerührt. Und diese Geschichte hat sich einfach aktualisiert. Und da war der sanfte Wind und legte sich auf die Gemeinde. Und da konnte man mit dem Programm nicht mehr fortfahren. Und ich war nervös. Was mache ich? Und das fragen wir uns dann auch. Was mache ich? Und auch als Gemeindeleitung, wir sind immer in dem Modus, ja, was machen wir, wir müssen irgendwas machen. Aber der Herr sagt manchmal, mach mal nichts, ne? Hör auf, was zu machen, sei mal wirklich da, hör auf zu machen. Ja, unglaublich dieses Erlebnis und meine Unfähigkeit, die Füße stillzuhalten. Ich guckte mich um, wo sind die Fenster waren zu. Ja, und so in mir dämmerte langsam, vielleicht ist das, was da steht. Ne? Ja, aber wir rechnen ja nun nicht damit, dass es passiert, was da steht. Ne? Ich meine, wir sind zwar sowas von gläubig, ne? Aber das passiert, was geschrieben steht. Ich meine, das ja nun nicht unbedingt. Ne? Ja, aber es ist alles geschrieben, damit es geschieht. Amen. Nicht damit man es alles weiß, sondern damit es geschieht. Ja, damit es so geschieht, wie es geschrieben steht. Ja, und so war die Geschichte bei der Einweihung des Tempels und dann waren die da alle zusammen und da waren also ja aber hunderte von Musikern und die Priester und alle und da steht, die waren alle wie ein Mann. Die waren wie einer und haben dann da alle diese ganzen Instrumente angestoßen und es war ein unglaublicher Klang, kann ich mir vorstellen, den die da hervorgebracht haben. Und der Inhalt ihres Lobpreises war: Denn du bist gut und deine Güte währt ewiglich. War ein sehr langer Liedtext. Manche stören sich an diesen Chorus, immer so kurze Dinger und die werden wiederholt. Naja, war bei denen auch so, die hatten da also diesen Inhalt. Herr, du bist gut und deine Güte währt ewig und haben da also wie ein Mann haben sie da gestanden. Und dann kam diese Herrlichkeitswolke, die kam dann da in diesen Tempel und dann konnten die Priester nicht herzutreten und den Dienst da irgendwie tun. Das ging nicht. Vor lauter Herrlichkeit. Ja. Und was ist heute der Tempel? Wir sind der Tempel. Wir, unser Körper ist ein Tempel. Wir sind der Tempel. So diese Herrlichkeit möchte tatsächlich in uns kommen. Unser Herz ist nämlich viel größer wie dieser äußere Tempel. Unser Herz hat die Kapazität, den Himmel aufzunehmen. Das ist unglaublich, das ist so. Ja. Große Dinge haben Platz in uns. Viel größere als im Außen. Und die können zu dir kommen und die wollen bei dir wohnen. Ich habe tatsächlich gesehen, dass es bei Wikipedia einen Eintrag gibt über diese Herrlichkeitswolke, über die Shekinah. Und da steht in diesem hebräischen Wort, steckt auch die Bedeutung von Nest. Und Gott sucht ein Nest. Der will bei dir nisten. Der sucht ein Zuhause. Suchst du auch ein Zuhause? Wir sind die verlorenen Kinder, die auch das Zuhause suchen. Und der Vater sucht auch, Gott sucht auch ein Zuhause bei uns. Er sucht uns und wir suchen ihn. Und was uns zueinander treibt, ist Herzenssehnsucht. Herzenssehnsucht ist nicht Theologie. Es ist Herzensverlangen. Und dieses Verlangen des Herzens kann so groß werden, dass wir krank werden vor Sehnsucht. Stimmt das? Krank werden vor Verlangen. Das muss man nicht wegbeten. Oh, wir beten für dich, dass schnell weggeht. Nein, das muss nicht schnell kuriert werden. Leide ruhig. Leide an einem gebrochenen Herzen. Leide an der Verwahrlosung deines Herzens. Leide daran. Es braucht Gott. Dein Herz braucht Gott, um gesund zu werden, um erfüllt zu werden, um erleuchtet zu werden, um stark zu werden, um herzlich zu werden. Und wenn die Gegenwart Gottes, wenn diese Herrlichkeit Gottes in unsere Herzen einziehen würde, hätten wir eine Gemeinde, die wäre sehr liebevoll. Aber nicht mit ihrer eigenen Liebe, sondern mit seiner Liebe. Und das ist ja der Trick. Wir können ja sowas von gut sein mit seiner Güte. Wir können ja sowas von fröhlich sein mit seiner Freude. Wir können ja sowas von klug sein mit seiner Weisheit. Wir können ja sowas von, wir können das alles sowas von, aber nicht mit unserem. Nicht in der Pflicht. Du bist Christ, nun zeig mal, was du drauf hast. Ne? Benimm dich, ein bisschen liebevoller. Mach mal. So funktioniert das nicht. Aber wenn wir Jesus sehen, wenn seine Güte sich in unser Herz mitteilt, wenn das in uns hineinweht, in uns hineinkommt, dann werden wir gütig sein, ohne dass wir merken, wie gut wir sind. Wir werden das gar nicht, weil es ist gar nicht unseres. Aber wir sind dann mit dieser mächtigen Güte, können wir nicht miteinander streiten. Du willst, dein Verstand will. Ich habe recht, das werde ich jetzt beweisen. Aber dein Herz sagt, was willst du beweisen? Das ist völlig egal. Ne? Guck mal, der andere muss unbedingt jetzt mal umarmt werden. Also so, das ist was ganz anderes nötig als Recht haben. Und das Herz weiß das Richtige immer. Dein Herz hat diese Intuition. So, das hat diese Verbindung mit dem Himmel, dass dein Herz weiß Bescheid, dein Herz ist klug, das weiß genau, was wirklich ist und was zu tun ist, das weiß das. Dein Verstand weiß das nicht, dein Herz weiß es. Jemand hat geschrieben, die Liebe weiß, das Gesetz zu halten und die Liebe weiß auch, wann es zu brechen ist. Als sie die Frau im Ehebruch ergriffen haben, ganz allein natürlich, und da vor Jesus dann gebracht haben, dann waren die Pharisäer nur auf der, sie wollten die umbringen. Ne? Sie waren ja schließlich im Recht. Ne? Ich habe ein Recht, die umzubringen. Und Jesus dachte sich, was sind das? Sind das Menschen? Sind diese Schriftgelehrten noch Menschen? Oder nur noch Schriftgelehrt? Und Jesus war nur daran gelegen, wie kann man die Frau retten? Wie kann man die retten? Ne? Also für ihn war überhaupt nicht der Gedanke, wie kann man die umbringen, sondern wie kann man die retten? Ne? Also so, und ihr wisst die Geschichte, ne? Das hat die dann da der Reihe nach angeguckt und gesagt, naja, wenn wer dann von euch so ohne Sünde ist, kann er dann den ersten Stein werfen. Sehr gute Idee, kommt man auch nur im Herzen auf so einen Spruch. Also das Herz weiß diese Antwort. Ne? Und das Herz hat diese Frau retten wollen und hat sie gerettet. Ein Sieg der Liebe, oder? Geh hin und sündige nicht mehr. Ja, das kann man doch mal sagen. Geh hin und sündige nicht mehr, ist doch viel besser als Steine werfen. Ein Sprichwort sagt, wenn einer in den Brunnen gefallen ist, wirf nicht noch Steine hinterher. Leider manchmal auch in der Christenheit ist das manchmal wirklich so. Es werden noch Steine hinterher geworfen. Und es wird wirklich viel Grausamkeit ausgeübt. Es ist, weil die Leute nicht in ihrem Herzen sind. Es ist nur im Verstand und ich habe Recht und man haut sich Bibelverse auf den Kopf, als wären die dafür gedacht, ne, dass man das mit denen macht. Das ist nicht so gedacht. Ja. Aber es ist auch so, wenn die Herrlichkeit uns erscheint und wenn diese mächtige Liebe uns begegnet, wird es auch uns umhauen. Es kann sein, dass wir eine Zeit lang völlig ausgenockt sind, weil das ist einfach groß. Ne? So, wir haben unser Herz eng gemacht und die Herrlichkeit sprengt diese Enge wieder auf. Wir werden wieder weit. Und da wir oft sehr eng geworden sind, müssen wir also ganz schön wieder aufmachen. Also wir müssen sowas von Platz machen, Raum machen, wieder weit werden, so, damit diese Liebe einziehen kann und Platz hat in uns, dieser Glaube, die, wie Jesus sagt, habt den Glauben Gottes. Wir müssen nicht unseren eigenen haben, wir können seinen haben. Wir müssen nicht unsere eigene Hoffnung haben, wir können seine haben. Wir können das alles von ihm haben. Und er hat das in einem solchen herrlichen Maß. Ne? Da können wir lange nicht mit. Ne? Und das sollte die Gemeinde kennzeichnen, diese überragende Herrlichkeit, dass diese Eigenschaften sowas von mächtig bei uns sind, weil das gar nicht von uns ist. Und daran werden die Menschen, sagt die Bibel, dann auch Gott erkennen. Sie werden ihn an uns erkennen, sie werden ihn daran erkennen, dass wir eine Liebe haben, die wir gar nicht haben können, dass wir eine Geduld haben, die wir eigentlich, also die eigentlich echt übernatürlich ist. Wir haben diese Qualitäten, die man als Mensch überhaupt in dem Maß nicht hat. Ne? Und das rührt dann wieder die Herzen der anderen Menschen an. Gott rührt immer die Herzen an, immer die Herzen. Er bekehrt die Herzen, nicht so sehr die Köpfe. Und das ist wichtig. Es ist von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ist auch von Herz zu Herz. Von Herz zu Herz. Ist das schön? Ich weiß nicht, wie lange die Herrlichkeit da in diesem Tempel dann da, also wann die da weitermachen konnten, keine Ahnung. Wir haben so unsere Ideen, ne? Wahrscheinlich hat es sich an die Uhr gehalten, zwischen 10 und 12 war die Herrlichkeit dann da. Und dann ging die wieder, keine Ahnung wohin, eben die, oder schwebte unter der Decke, bis die Gemeinde wiederkommt. So war es wohl nicht. Da war diese Herrlichkeit und jetzt hatten die, ein Problem. Ne? Wir können den Dienst nicht tun. Die Herrlichkeit ist hier, was sollen wir nur tun? Die Leute wollen gar nicht wieder gehen, aber wir müssen morgen auf die Arbeit und da ist die Herrlichkeit. Oh. Ja, das ist auch sowas. Wenn unsere Herzenssehnsucht stark ist, wird die Herrlichkeit kommen. Aber wenn sie kommt, richtet sie sich nicht nach unserem Terminkalender. Die Liebe richtet sich nicht nach Terminkalendern. Hast du schon mal gemerkt? Auch nicht nach Werbepausen. Die Liebe richtet sich nicht nach diesen Dingen. Das interessiert die alles überhaupt nicht. Und wenn du mal dann richtig verliebt warst, hast du gemerkt, du hast dich an nichts mehr gehalten. Ging doch. Ging doch. So, da bist du auch dann aus dem Rahmen gefallen und irgendwie die Liebe hat deine Kraft gesteigert. Ne? So, du wurdest nicht mehr müde. Die Liebe hat dich wachgehalten, Tag und Nacht, gar kein Problem. Jetzt fragst du dich, wie schaffe ich einen Gottesdienst durchzuhalten oder einzuschlafen? Aber so nicht, wenn die Liebe mächtig in dir wallt, dann ja, da ist keine Müdigkeit mehr, da ist die Müdigkeit vorbei. Ne? Sie treibt dich, ja. Der Geist treibt uns so. Wir sind brennend im Geist. Ne? Also dieses, das ist intensiv, da wird man nicht müde. Das geht gar nicht. Dein Körper sagt, doch, 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 das geht doch. Aber die Liebe sagt, oh nee, für Müdigkeit haben wir gar keine Zeit. Wir haben noch so wunderbare Dinge zu tun. Und ja, und so ist das. Und dann heißt es eben in dem Sendschreiben, hey, wo ist eure erste Liebe geblieben? Leider ist sie in der vielen Arbeit auf der Strecke geblieben. Und das ist das. Die Arbeit leider radiert die Liebe aus, wenn die Arbeit alles ist. Sie wird zu viel. Der Mensch ist nicht geschaffen nur für die Arbeit, oder? Und wunderbar, wenn wir doch sehen, in der Schöpfung, der Mensch wurde geschaffen, an welchem Tag? Am 6. Aha, und der 7. Tag war Montag, Arbeit geht los. Ha? Ja, also seltsamerweise war das ein Ruhetag. Also geht schon mal mit der Ruhe geht es los. So. Und außerdem war auch schon alles fertig. Schöpfung war fertig. So, alles fertig. Komm mal hierher, setz dich mal hier hin, alles ist fertig. Das erinnert mich an die Sache auch mit dem verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn kommt also dann zurück zu seinem Vater und hat er sein Sprüchelchen vorbereitet, ich bin ja nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen und ich will für dich arbeiten. Ein Reich Gottes Arbeiter will ich sein. Ich will arbeiten. Und der Herr hatte überhaupt kein Interesse an einem Arbeiter, sondern er wollte seinen Sohn eigentlich wieder haben. Ne? Am Ende heißt es, dieser mein Sohn war tot und ist wieder Arbeiter geworden. Naja, ist wieder lebendig geworden. Ne? Aber um wieder lebendig zu werden, musste der sich eine Menge Liebe gefallen lassen, oder? Also das geht ja los. Der Vater läuft ihm entgegen. Ja. Ich dachte, wir müssen laufen. aber dass er uns, ich meine, dass er dir entgegenläuft, ja, das ist unreligiös. So, muss man den Vater aufklären, das ist nicht richtig. Du bist bitte da auf deinem erhabenen Thron und viele Bedingungen sind, um den Weg zu gehen und da irgendwie in die Nähe auch nur zu gelangen. Dann musst du 20 Jahre lang erstmal Christ sein und mal wirklich gut dich im Griff haben, bewähren, ne, und so. Nichts, der Vater läuft ihm entgegen und ehe der Junge sein Sprüchelchen sagen kann, fällt er ihm um den Hals. Das ist jetzt schon ziemlich nah, ne? Stell dir vor, Gott fällt dir um den Hals. Ja. Lieber Pastor, was soll ich tun? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe Gott am Hals. Ja, und dann natürlich damit nicht genug, heißt es, und er küsste ihn zärtlich. Oh Mann. Der Sohn wollte über Sünden sprechen. Und der Vater fällt ihm um den Hals und küsst ihn zärtlich. Es ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr bringt, oder? Die uns zur Buße bringt, zur richtigen Buße. So, er fällt uns um den Hals, küsst ihn zärtlich. Ja. Also da muss man sich was gefallen lassen. Ne? Also das war früher in meinen ersten 15 Jahren meines Christseins. Es war diese Nähe, undenkbar. Man war mit Gott auf Distanz. Am Anfang hat sich die Distanz angefühlt wie einige Lichtjahre. So. Ich bete und habe das Gefühl, einige Lichtjahre entfernt ist Gott. Und da, das kommt da echt nicht an. So, und dann mit zunehmender Heilung meines Herzens rückte mir Gott immer näher in meinem Empfinden. Also der war dann schon, der kam näher. So am Ende hatte ich das Gefühl, so ungefähr, er ist auf der anderen Seite vom Fluss und ich kann schon ihm zurufen und kann schon mal meine Anliegen rüberwerfen und hoffentlich wirft er ein bisschen Segen zurück. Aber ich wollte schon noch ein verlorener Sohn sein. Ne? Also ich wollte nur was haben, um damit dann durchzukommen. Aber nach Hause kommen war das noch nicht. Wir haben viele verlorene Söhne in unseren Gemeinden. Aber hallo. Verlorene Christen. Gerettete verlorene Christen. Ja, naja. Und dann geht das weiter. Also der Sohn hat bisher jetzt noch nichts gearbeitet. Ne? Also bisher musste der sich nur also eine Menge Liebe gefallen lassen. Jetzt holt ja der Vater ihn in das Haus. In diesem Haus ist nichts zu tun. Das Haus ist schon fertig. Und er kommt da in sein Zimmer, alles fertig, da ist sein Bett, seine Kleider, er kriegt die Schuhe, er kriegt den Ring. Was der sich alles gefallen lassen muss. Ne? So in keinem Moment in dieser Geschichte kommt es zu irgendeinem Tun. Er tut nichts. Er lässt sich nur gefallen. Eine Menge Liebe. Und am Ende wird diese große Feier für ihn auch noch, ne? Also ich kann mir vorstellen, der hat sich sowas von geschämt vielleicht, also ich weiß das nicht. Ne? Jetzt wird dann noch das beste Viech geschlachtet und dann große Fete und alle, freut euch. Das Einzige, was er zu tun hatte, war, du sollst dich freuen. Freue dich. Und der eine andere Bruder, der sagte, ne, ich freue mich nicht. Ich freue mich nicht. Ne? Und der Vater sagte, das ist schade. Ne? Denn dieser Mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Wir haben Anlass, uns zu freuen. Der Junge ist wieder da. Wunderbare Geschichte, ne? Und das ist für uns alle die Geschichte. Ja? Wir sollen wieder zurückkehren in diese Intimität, diese Nähe. Wir sollen wieder an den Tisch kommen und uns da hinsetzen. Und wir sollen essen und wir sollen fröhlich sein. Ich glaube, es gibt keine wirklichen Reich Gottes Arbeiter, die diesen Prozess nicht selber erlebt haben. Mächtige Liebe, die sie wirklich zurückgebracht hat. In diese Intimität und an den Tisch und in die Freude. Was bringen wir denn für ein Reich Gottes, wenn wir das nicht erleben? Ja, so eins, wie wir uns das irgendwie vorstellen. Also wir haben dann da so eigene Konzepte. Aber was die Menschen brauchen, was die Herzen der Menschen brauchen, ist die Nähe, ist die Intimität. Amen. Es ist die Nähe, es ist die Intimität. Und wenn wir uns fragen, wenn Jesus sagt, komm her zu mir, wie nah können wir denn kommen? Und wir alle werden merken, auch wenn wir ihm schon sehr nahe gekommen sind, für unseren Eindruck, wir können ihm noch viel näher kommen. Ja. Es ist, als wäre eine Mauer nach der anderen um unser Herz gebaut, die abgebaut wird. Und wir werden immer echter, wir werden immer mehr die, die wir wirklich sind und lassen Gott sein, der er wirklich ist. Wir haben keine Lust mehr, ihn für unsere Zwecke zu instrumentalisieren oder nur seinen Segen zu holen und dann sagen wir, auf Wiedersehen, lieber Gott, jetzt machen wir selber weiter, danke für den Segen. Bis nächste Woche. So, das ist diese Hurerei, diese Geschäftsmentalität. Ne? Also wir gucken, was wir von Gott haben können, aber er selber kann ruhig auf Abstand bleiben. Nein, nein. Die Gemeinde, die Herzensgemeinde, die Gemeinde, die im Herzen die Sehnsucht nach Gott kultiviert, so sehr sie nur kann. Diese Gemeinde ist schwer unberechenbar. Also das weiß man überhaupt nicht, was das ist. Das kann man also sehr, das kann man gar nicht irgendwie in irgendeine Kategorie packen. Ja. Wenn die Liebe wirklich zum Zug kommt, dann verwandelt sie alles, 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 alles. Und sie energetisiert alles. Es kommt mit der Liebe eine solche Energie, eine solche Kraft, eine solche Lebendigkeit, dass wir nicht ein noch auswissen. Wir haben ein Problem, wir haben zu viel, wir haben Überschuss. Wir brauchen Leute, an die wir abgeben können. Will sich nicht einer bekehren. ich weiß nicht, wohin mit ich, ich fließe über, nur wohin, wer will das haben? Vielleicht wirst du den Einsamen finden, der es haben will, bestimmt. Ja, und so läuft das. Die Herrlichkeit sucht ein Nest. Die Herrlichkeit Gottes, seine Gegenwart, seine Art, sein Geist will bei uns wohnen. Ja. Und wir können uns fragen, Herr, habe ich dir wirklich Platz gemacht? Habe ich dich an mich rangelassen? Hast du mich küssen können? Wichtig, wichtig. Wir wollen ja eine Braut werden. Ne? Also um den Kuss kommen wir nicht herum. Ne? Also das ist no go, geht nicht. Das geht nicht. Ja, wir alle sagen, ja, die Braut, und so haben wir vorhin so schön gesungen, der Geist und die Braut, ja. Ja, aber das ist sehr intim, ne? Sehr intim, sehr intim, sehr nah. Und ihr werdet erleben, wenn diese Nähe Gottes so mächtig wird, dass sie die Versammlung übernimmt, dass man nicht mehr handeln kann, man kann nur da sitzen, ne? Haben wir vielleicht auch schon erlebt, ne? Man kann gar nichts mehr machen, es nimmt immer zu und diese Gegenwart ist so intensiv, dass man einfach nur noch da sitzen kann. Man kann auch, man hört auch mit der Musik auf. Es wird alles ganz still. Und wir sitzen nur da. Das ist immer eine Gemeindearbeit. Also wir alle sitzen brav, einfach nur da. In dieser Gegenwart. Und es ist so nährend. Es ist so schön. Es ist so belebend, einfach in dieser Präsenz zu sitzen. Wunderbar. Und aus solchen Dingen geht man verwandelt hervor. Und viele der Dinge, die in unserem Herzen geschehen, in dieser Nähe von Gott, in dieser heiligen Atmosphäre, das wissen wir gar nicht. Aber es passiert unendlich viel. Aber da wir nicht gewohnt sind, auf die inneren Dinge zu achten, sondern weil wir so sehr auf die äußeren Dinge achten, kriegen wir ganz wenig von dem, was Gott wirklich tut, mit. Der macht ganz viel, wir kriegen nichts mit. Wir meinen, Gott tut nichts. Oh, Gott tut sehr viel. Aber da, wo du nicht hinguckst, das ist das Problem, ne? Weil du guckst nach außen und nicht nach innen. Habe ich auch noch eine kleine, schöne Geschichte, wenn ich sie denn auf die Schnelle finde. Da heißt es, eine Auster sah eine Perle, die in einen Felsspalt auf den Meeresgrund gefallen war. Und mit größter Anstrengung gelang es der Auster, die Perle aufzufischen und neben sich auf ein Blatt zu legen. Denn sie wusste, dass Menschen nach Perlen suchen. Und sie dachte, diese Perle wird ihnen auffallen und sie werden die Perle nehmen und mich in Ruhe lassen. Das war der Plan. Als ein Perlentaucher dann in die Nähe kam, waren seine Augen jedoch darauf trainiert, nach Austern zu suchen und nicht nach Perlen, die auf Blättern liegen. Also griff er nach der Auster, die nun zufällig keine Perle enthielt, und die echte Perle rollte zurück in die Felsspalte. Man weiß genau, wo man zu suchen hat. Deswegen gelingt es nicht, Gott zu finden. Oh, guter Satz. Man weiß genau, wo man zu suchen hat. Und deswegen findet man nicht. Das ist immer wieder durch die ganze Bibel. Gott sitzt am Wegesrand in der Gestalt, in der wir ihn nicht erwarten. Und alle gehen vorbei. Ja, das ist auch eine Wirkung der Herrlichkeit, dass sie eben unsere Augen öffnet und dass wir diese Dinge ganz anders wahrnehmen, als nur mit dem Verstand. Wir sehen das ganz anders. Unsere Orientierung wird ganz anders. Wir sehen die Menschen anders, wir sehen den Gottesdienst anders, wir sehen alles auf einmal ganz anders. Und die anderen Leute verstehen uns nicht und denken, wir sind verrückt. Und wir denken, nee, die sind verrückt. Und so hält die Gemeinde sich gegenseitig für total verrückt, weil die einen verstehen die anderen nicht, ne? Und so, man versteht das nicht. weil durch die Augen der Liebe sehen die Dinge ganz anders aus. Und die Pharisäer konnten mit Jesus gar nichts anfangen, weil er machte alles so anders, ne, so ganz anders, wie sie das machten. Aber sie wussten doch die Schrift, sie wussten doch, wie alles richtig ist. Jetzt kommt Jesus und ist ganz anders und behauptet, er käme von Gott. Also musste man ihn überführen, seiner Sünden, und ausliefern. Man hat die Liebe gekreuzigt. Schön die Hände angenagelt, dass die keinen mehr anfassen können. Könnten die einen heilen? Geht ja gar nicht, ne? Tun wir schön festnageln. Wir bringen den Mann in die Bewegungslosigkeit, wir nageln den fest. So sagen auch wir nageln jemanden fest. Ja, aber Gott hat ihn von diesem Kreuz geholt und gesagt, nein, Auferstehung. Und da war wieder die Bewegung. Wenn der Geist Gottes kommt, wenn die Herrlichkeit kommt, bringt sie uns in Bewegung. Sie bringt alles in Bewegung, alles vibriert, alles sinkt, alles reagiert, alles kommt in Schwung, alles kommt in Bewegung. Das ist einfach eine Wirkung der Herrlichkeit. So, sie macht Dinge lebendig, sie weckt die Toten auf. Das ist einfach so, das macht die einfach so. Das ist gar nicht kompliziert. Wenn die Herrlichkeit erscheint, ist das nicht kompliziert, dass die Toten wieder lebendig werden. Die haben keine Wahl. Das geht einfach nicht anders. So, diese Herrlichkeit ist einfach so herrlich, da können die Toten nicht tot bleiben. Das geht einfach nicht, ne? So, und Jesus hat, wo er der Lazarus aus dem Grab holt, er sagt, Vater, ich bete hier, damit, ich weiß ja, dass du mich alle Zeit erhörst, ich weiß, aber wegen der anderen und so, und holt den da raus. Und wieder haben sie die Herrlichkeit gesehen, ne, die Herrlichkeit. Aber was wäre, wenn Jesus zu dir kommt und sagt, lass uns mal auf den Friedhof gehen? Ich meine, so war es, ne? Er sagte, lass uns mal auf den Friedhof gehen. Ich weiß ja nicht, also, was die sich gedacht haben. Sie haben gedacht, naja, vielleicht will er da weinen. Ja, man hat auch geweint, aber nicht über das, worüber die geweint haben, sondern über deren Unglauben hat er geweint. Und ja, und dann hat er gesagt, lass uns mal das Grab wieder aufmachen. Ich meine, wo wärst du ausgestiegen? An welchem Punkt der Geschichte wärst du ausgestiegen? Und vorher sagt Jesus, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und dann sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung. Ja, ich weiß schon, mein Bruder wird am letzten Tag im jüngsten Gericht und so weiter, ne, hat die richtigen theologischen Antworten gegeben, die sie in der Sonntagsschule gelernt hat. Ja, klar, ne, da und so. Und Jesus sagt, naja, lass uns mal auf den Friedhof gehen. Und dann lass uns mal exhuminieren, lass uns mal hier das Grab wieder aufmachen. Also ich weiß auch nicht, ne? Das ist gegen die Friedhofsordnung. Das ist alles nicht richtig. Das ist nicht richtig, was hier passiert. Das geht gar nicht. Ne? Das ist wie am Sabbat heilen. Nein, geht gar nicht. Ja? Sondern die Kranken sollen am Sabbat krank bleiben. Und die Toten tot, genau. Alle in ihrer Ordnung. Ja. Und dann wird ihm gesagt, der ist schon 4 Tage und also so mal vorsichtig wurde ihm gesagt, Jesus, vielleicht, weil du ja vielleicht nicht weißt, wie das ist, wollen wir dich informieren und wir machen das genauso. Na, Jesus, du weißt doch. Und dann texten wir ihn zu mit all dem, was der ganz bestimmt auch schon weiß. Und ja, und er hat große Geduld und sagt, dann red, Kind, erzähl's mir zum 100. Mal. Ja, und dann hat er den Lazarus da rausgeholt. Ne? Lazarus, komm raus. Und der hat das getan. Ich meine, der Mann war gehorsam. Da kann man sich ja mal voll ein Beispiel dran nehmen. Ne? Obwohl der tot war. Ein gehorsamer Toter. Steht auf und kommt da raus. Und alle geschockt. Und die Pharisäer waren nicht zufrieden. Nein, Nein, so geht das nicht. Ne? Es ist wirklich dramatisch, es ist ungeheuerlich. Ne? Und dann gingen die weg und haben beratschlagt, wie sie ihn umbringen. Wie sie die Auferstehung umbringen. So was Dummes, ne? Haben ihn umgebracht, natürlich ist er auferstanden. Ich meine, er ist ja die Auferstehung, ne? Ja. Ja, ja. Okay, also Auferstehung ist ein Aspekt von Herrlichkeit. Die Herrlichkeit lässt uns und alles, was in uns gestorben ist, wieder auferstehen. Wir werden wieder lebendig. Und jeder von uns könnte viel lebendiger sein, als er ist. Aber wir sind geneigt, uns an die Toten anzupassen und nur unerheblich viel lebendiger zu sein, damit wir nicht auffallen. Weil die große Mehrheit ist tot und wir richten uns nach der Mehrheit. Ne? Das ist Demokratie. Also die Mehrheit ist tot, also bitte benimm dich entsprechend. Ja. Und genauso machen wir das, ne? Um sie zu gewinnen. Um sie zu gewinnen auch noch. Ne? Lass uns unser Leben ein bisschen verbergen und angemessen tot sein, damit wir sie gewinnen. Das ist so mit den Weinenden weinen und mit den Toten tot sein. Um sie zu gewinnen. Ja. 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 Ich würde mir so wünschen, die Gemeinde der Zukunft ist gekennzeichnet von erster Liebe, oder? Erste Liebe, erste Liebe. Nicht die routinierte, die erste. Jesus sagt, ich will nicht die routinierte Liebe. Ich will die erste Liebe, die vom Anfang. Tut die ersten Werke, das heißt, tut die Werke des Anfangs, als ihr noch on fire wart, als ihr noch verliebt wart, als ihr noch hingerissen ward von Gott, tut wieder diese Werke des Anfangs. Alles wieder auf Anfang. Und immer wieder, und ich habe euch das gesagt, muss diese Reset-Taste gedrückt werden, immer mal wieder müssen wir auf den Anfang zurück. Ja? Wir sind gegangen, wir haben gearbeitet, wir haben getan, wir haben gemacht und irgendwann müssen wir wieder zurück auf Start. Zurück auf Anfang. Wieder erneuert werden. Wieder neu. Und wenn wir das nicht tun, werden wir Pharisäer. Hast du Lust darauf, guter Pharisäer zu werden? Guter Schriftgelehrter? Angesehen von allen? Der lange Gebete verrichtet und alle honorieren ihn, wie fromm er ist. Jesus sagt, weil ihr die Ehre voneinander sucht, könnt ihr die vom Himmel nicht mehr kriegen. Ja, die Herrlichkeit. Es gibt noch andere schöne Aspekte der Herrlichkeit, zum Beispiel das Gold. Habt ihr gemerkt, wenn die Herrlichkeit kommt, bringt die Gold mit? Es wird alles golden. Die Atmosphäre wird golden, die Stimmung wird golden. Und bei manchen werden auch die Hände golden. Und alles wird golden. Das ist auch eine interessante Erfahrung. Ich war auch einmal in Indien. Jetzt Missionseinsatz Indien. Jetzt saß ich da in so einem Zug. Erste Klasse. Wäre hier auch nicht die vierte Klasse gewesen. Also was da die erste Klasse war. Und dann war da so eine Aircondition in dem Ding. Es war also unglaublich kalt in diesem Zug. Draußen unheimlich heiß, da drin sehr kalt. Und Kakerlaken. Die ganze Abteil war voller Kakerlaken. Und das war für die Leute alles ganz normal. Ne? Aber für mich nicht. Ne? Ich dachte, erste Klasse wäre keine Kakerlaken. Aber das war eben die erste Klasse mit. Mit den Kakerlaken, die da also überall rumliefen und da runterfielen. Also es war grotesk. Und dann kam, und ich fühlte mich super hundeelend. Ich fühlte mich nur krank. Und dann noch diese Kakerlaken und dieser schreckliche Zug. Und alles war schrecklich. Ganz schrecklich. Ja. Und dann kam der Leiter von dieser Reise, der kam irgendwann zu mir und hat gesagt, dein Gesicht ist voller Gold. Und ich, ja, wie jetzt? Mein Gesicht ist voller Gold. Ich fühle mich hundeelend. wir sind in einer Kakerlaken ersten Dingenszug hier, ja nicht gerade ein kirchliches Setting, ne, und dann hat er mir das gezeigt, irgendwie mit so einem kleinen Spiegel und so, und ich merkte auch, wie hier so immer so mir was aus dem Gesicht fiel, so hier so, überall war Gold. Und mein Verstand ratterte. Warum hier? Warum so? Warum überhaupt? Und so sind wir. Aber ich kann euch sagen, natürlich hat es mich auch sehr getröstet, dass ich dachte, Mensch, hier in diesen schrecklichen Umständen ist das Gold aufgetaucht. Ist schön, oder? Ja. Wenn Gott kommt, bringt er immer viele Geschenke mit. Wenn seine Herrlichkeit kommt, bringt sie neue Kleider mit. Schöne Kleider. Viele Engel werden mitgebracht. Und die Engel bringen noch vieles mit. Also Gott ist immer reichlich. Er bringt reichlich mit, wenn er kommt. Viele Geschenke. Viel Trost. Viele wunderbare Dinge bringt er mit. Und es ist Gottes Anliegen, dich schön zu machen. Er möchte, dass du schön bist. Würde, Kraft und Würde sind ihr gewandt, und unbekümmert lacht sie dem kommenden Tag entgegen. Das ist wirklich eine göttliche Gabe. Ne? Es ist auch, wenn die Herrlichkeit kommt, dann entängstet sie uns. Wir sind voller Furcht, wir sind gelähmt vor Furcht. Wir haben auch viel Furcht so abgespalten. Viele Dinge, die uns einfach zu schlimm sind, die haben wir auch alle irgendwo abgelegt. Da können wir gar nicht mit umgehen. Das sind diese Traumata und so, und wir haben alle reichlich davon. Denn wir sind fürs Paradies gemacht, nicht für das hier, oder? Wir sind für das Paradies gemacht, nicht für die Abwesenheit des Paradieses. Und wenn die Herrlichkeit kommt, dann wird sie die Angst in dir drin löschen. Sie wird die Angst nehmen. Sie wird dich freimütig machen. Angstlos, furchtlos, wie ein Löwe. Viele sehen im letzten Jahr, haben viele gesehen, so im Geist, wie der Löwe in die Gemeinde kommt, stimmt? In vielen Varianten kommt der Löwe in die Gemeinde. Und wenn der Löwe kommt, dann weißt du, die Furchtlosigkeit kommt. Die Freimütigkeit kommt. Das ist gut. Weil die Gemeinde ist voller Furcht, voller Ängsten. Ich habe früher oft gedacht, nichts ist in der Gemeinde mächtiger wie die Angst, wie die Furcht. Ist gar nicht der Herr, der hier herrscht, sondern die Furcht. Die Furcht vor allem. Die Furcht vor dem Leben, die Furcht vor Gott, die Furcht vor sich selbst, die Furcht voreinander. So viel Furcht. Wir sind alle dicht und isoliert durch Furcht. Wenn die Herrlichkeit kommt, löst sie die Furcht auf. Ist das gut? Und dann, weil du gar nichts anderes weißt, als dich zu fürchten, weißt du dann auch schon wieder nicht, was mache ich denn jetzt? Wenn ich mich jetzt also gar nicht fürchte, ja, was dann? Ne? Also, was mache ich denn dann? Dich freuen zum Beispiel. Ja, das ist auch ein Aspekt natürlich der Herrlichkeit. Wenn sie kommt, kommt große Freude. Große Freude. Und die Leute können sich in Wahrheit viel mehr freuen, als wir uns das vorstellen können. An den Kindern sehen wir das noch, dass die da rumspringen und dass die da außer sich sind und dass die sowas von lachen können. Und wenn wir auferstehen, dann kommt das auch zu uns wieder zurück und wir werden wieder lachen. Wir werden wieder so viel lachen. Gut, ne? Aber sowas kann man nicht steuern, sowas kann man nicht veranstalten. Für sowas kann man nur offen sein, sowas kann man nur verlangen, sowas kann man nur wollen. Und sagen, komme doch, Jesus, komm mir nahe. Und wenn du mich unbedingt küssen willst, okay. Ist mir zwar peinlich, ich weiß auch überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll, aber und dann wird das passieren. Und dann verwandelt dieser Kuss dich ganz anders und viel mehr als alles andere, dich je verwandeln könnte. Gott hat mich geküsst. Hallo. Das ist doch was. Schön. Ja, es gibt viele andere Aspekte von der Herrlichkeit, wenn sie kommt. Und sie kommt, wenn wir wollen, dass sie kommt. Wollen wir? Wollen wir? Wollen wir? Ich habe hier das Abendmahl stehen. Ich will das mit euch nehmen, weil das ist es ja. Gott sucht ein Volk, an dem er sich verherrlichen kann. Er sucht Verbündete. So, das ist die Geschichte durch die Bibel. Immer wieder hat Gott einen Bund geschlossen mit jemandem, um diese seine Herrlichkeit zurückzubringen in die Welt, die sie ausgeschlossen hat. Jetzt verbündet er sich mit jemandem, dadurch, durch diesen Bund, kann die Herrlichkeit wieder zurückkommen und wieder sichtbar werden und die Menschen wieder zurückrufen, komm, der Geist und die Braut sprechen, komm. So, und Jesus hat das auch so gemacht, hat gesagt, lass uns einen Bund schließen, einen neuen Bund. Und in diesem Bund gebe ich euch mein Leben und ihr gebt mir euer Leben. Ich gebe euch mich, ihr gebt euch mir. Wir machen gemeinsame Sache, wir geben uns einander, wir schließen uns zusammen. Wir werden eins. So, wir tun uns zusammen für die Sache des Königs. Tafel, Tafel der Ritter. Wir verbünden uns für den König. Und das ist es, worum es im neuen Bund geht. Ja, also in diesem Abendmahl geht es nicht darum, prüfe dich, prüfe dich, prüfe dich. Ja, also es geht eigentlich darum, dass Jesus sagt, es hat mich mit Sehnsucht verlangt. Mit Sehnsucht hat mich danach verlangt, dass ich hier mit euch essen kann, dass wir hier an einem Tisch sitzen, dass wir zusammen gehören, dass wir so, und danach hat ihn verlangt, und diese Sehnsucht ist sowas von wichtig, ja. Wenn wir das nur langweilig finden, ich meine, hallo, dann können wir es auch lassen. Es geht im Abendmahl nicht so sehr um diese Sündenprüfung, sondern eigentlich um die erste Liebe, ne? Wir kehren wieder zurück zur Liebe, wir kehren wieder zurück, hey, wir sind die Geliebten, wir sind die Verbündeten, wir gehören zusammen. Wir gehören zusammen. Und diese Zusammengehörigkeit, das ist doch die Sehnsucht in uns. Hoffentlich ist sie das. Und ohne Sehnsucht ist Abendmahl nichts. Und mit Sehnsucht ist es herrlich. Dann gewinnt das alles Bedeutung. Und dann nehmen wir diesen Wein und das ist so sein Leben, sein Blut, das Leben ist im Blut, heißt es, glaube ich, an einer Stelle. So, er gibt uns sein Leben zu trinken und er sagt, trinke mein Leben, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir göttliches Leben, trink. Ja, und ich gebe dir mein Leib, ich gebe dir mich, iss mich, nimm mich in dich auf. Ja, wunderbar. Hm? Darum geht es. Und wir haben ja an diesem Wochenende war mein Wort, das Jesus mir gegeben hat, Buße. Dass er mir doch gezeigt hat, die Gemeinde hat sich von dieser Herrlichkeit sowas von entfernt und entfremdet und ist eben wie in Ephesus halt, sie arbeitet viel, ne? Aber die Liebe ist, kann man sich nichts für kaufen oder so. Also das ist auf der Strecke geblieben so oft und aber Jesus sagt, an der Liebe soll man erkennen. Ne? Es ist so zentral. Ne? Und viele, auch Nicht-Christen, erkennen Jesus an der Gemeinde nicht, weil die Liebe so schwach ist. Ne? Und dann reichen die Traktate nicht. Und dann reicht es nicht, die Theologie reicht nicht. Es muss die Liebe sein. Ne? Jesus besteht darauf, es muss die Liebe sein. Die Leute müssen es daran erkennen. Er will es nicht, dass sie es an was anderem erkennen. Wir machen was anderes. Er sagt, nein, ich will, dass die Leute es an der Liebe erkennen. Punkt, aus, Ende. Nur daran. Die Liebe soll sie bekehren. Ihr Herz. Nicht der Druck. Wenn dich nicht bekehrst, kommst du in die Hölle oder so. Das ist nicht, wie die Liebe das macht. Ne? Die sucht immer den Weg, wie kann ich jemanden retten. Ja. Und ihr könnt fragen, wenn ihr in den Gottesdienst geht, bevor ihr in den Gottesdienst geht, könnt ihr fragen, Jesus, was gibst du mir mit für diesen Gottesdienst, für die Leute, die da sind? Du weißt, wer die alle sind. Was wäre lieb? Was wäre schön? Was wäre herzlich? Und dann wird der Heilige Geist dir Ideen geben, er wird dir Dinge zeigen, die du jemandem mitbringen kannst, die du jemandem geben kannst, die du... Er wird dir immer was zeigen, auch wenn du in den Hauskreis gehst. Wenn du vorher fragst, Jesus, was gibst du mir für den Hauskreis mit? Er wird dir immer etwas mitgeben. Du kommst nie mit leeren Händen und sitzt da wie ein armer Tropf und hast ja nichts. Du musst so nicht sitzen. Du kannst haben und mitbringen. Und dann ist es schön. Ehrenhaft. Wunderbar. Amen, Amen. Ja, genau, wir wollen dieses Abendmahl zusammenhalten und zwar, ja, wir wollen uns verbünden, wenn wir wollen, für diese erste Liebe, für diese Herrlichkeit, für eine Bewegung vielleicht auch auf der ganzen Alp, etwas, was wieder dieses Zurück auf Anfang, zurück in diese Nähe von Jesus. Es muss die Nähe sein, die uns auszeichnet. Er ist bei uns. Es heißt, und wenn ein Unkundiger, ein Unbekehrter hereinkommt, wird er auf sein Angesicht fallen und wird sagen, Gott ist wirklich hier. Ja, Gott ist unter ihm. Also Gott ist wirklich hier. Gott ist hier, wird der sagen. Und sich bekehren, ganz freiwillig, weil Gott hier ist. Kann ihn dann gleich taufen. Nächster. Schön. Ja, unser Gebet ist, Jesus, dass du uns entstresst, dass du uns entängstest, dass du von uns nimmst, auch diesen Druck, Gemeindearbeit zu leisten und die Leute zu bekehren und das alles irgendwie zu tun, Herr. Wir können es gar nicht tun, Herr. Wir bringen dir unsere Seelen, wir bringen dir unsere Herzen, wir beten, dass du uns zurückbringst in die erste Liebe, in mächtige, starke Liebe, dass wir heimkehren in deine Umarmung, in deinen Kuss, an deinen Hals, dass wir in dieses Gewand kommen und in diese Schuhe und in diesen Ring und in diese Feier und diese Freude, dass wir tot waren und wieder lebendig sind. Herr, wir wollen das erleben, dass diese Auferstehungskraft, ja, dass uns das alles wiederkehrt, Herr, dass wir das alles erleben, Herr, dass das einfach geschieht, dass es da, wo wir sind, ausbricht und auch die Gräber geöffnet werden und auch das Totgeglaubte wiederkommt, wieder aufersteht, Herr. Herr, wir bringen dir, dass wir viele Leute abgeschrieben haben und gedacht haben, mit denen ist es aus. Aber vielleicht nicht. Herr, wir beten, dass du uns auch an diesem Berg Horeb bringst, in diese Begegnung mit dir, diesen sanften Wind, und dass du mit uns sprechen kannst, uns fragen kannst, wer bist du? Herr, wir sind gemacht, um dein Angesicht zu sehen, um mit dir zu sprechen. Über die Wirklichkeit, über die Herzensdinge, die Liebe. Du bist Liebe. Herr, wir wollen dir bekennen, wir müssen Buße tun, Herr, über die lieblose Gemeinde, die so viel arbeitet, aber die Liebe verloren hat, Herr. Und wir merken, es ist manchmal ein kalter Ort, die Gemeinde, und es ist nicht warm, es ist auch nicht hell, es ist bedrückend, es ist bedrängend, es ist dunkel geworden. Herr, wir beten, dass das Licht wieder aufgeht, dass die Sonne wieder aufgeht in ihrer Kraft und ein neuer Tag heraufdämmert. Ja. Herr, wir beten, dass du uns auf die Füße hilfst, dass wir aufstehen und Licht werden, denn deine Herrlichkeit ist gekommen. Die Herrlichkeit des Herrn erscheint über uns. Ja. Herr, wir wollten gerne, wenn wir dieses Abendmahl nehmen, uns mit dir verbünden und sagen, Herr, du und wir und du, wir wollen gemeinsame Sache machen. Wir wollen die Herrlichkeit wiederholen. Wir wollen die Auferstehung wiederholen. Wir wollen wieder lebendig werden. Wir wollen so vieles wieder. Und wir wissen nicht, wie das geht. Aber wir verbünden uns mit dir. Und du weißt schon, wie das geht. Jesus, füll wieder unseren Horizont, werde uns groß, komm uns so nah, dass wir uns vergessen im Anblick von dir. Herr, wir wollen auch wieder singen, wir beten, dass das Singen wiederkehrt und wir Tag und Nacht drum singen, weil es in uns singt und unser Herz wieder so lebendig wird und wir wieder kreativ werden und wieder wunderbare Träume haben und wieder große Abenteuer angehen, weil wir Kraft haben und Lebenslust und Lebensmut. Herr, mehre das Leben in uns, Herr. Mehre es jetzt, Herr. Wenn wir das Abendmahl nehmen, Herr, mehre das Leben, dass wir lebendiger werden, Herr. Mächtig lebendig werden, Herr. Dass die Depression wegläuft vor Schreck und wir in die Freude zurückkommen. Herr, wir bringen dir unser Herz. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Wir bringen dir unser Herz. Und bitten dich, dass du einziehst, dass du kommst und zu Hause sein kannst bei uns und wir bei dir. Herr, lass uns ein gemeinsames Haus haben. Eine Familie, ein Weg, eine Zukunft, eine Aufgabe, eine Rettung. Herr, ein Vater, ein Glaube, eine Taufe. Herr, bring uns dahin zurück, Herr. Wir bringen dir unsere unmöglichen Versuche, es zu machen und dass wir in der Gemeinde viel Schaden angerichtet haben, dass wir viel Stress gemacht haben, viele Konflikte riskiert haben, viele Leute verprellt haben, dass wir manchmal getötet haben, anstatt lebendig zu machen, Herr. Aber jetzt, Herr, sind wir hier als deine Gemeinde und wir wollen, dass es anders ist, Herr. Ganz anders. Wenn wir das Abendmahl nehmen, Herr, wenn wir das Brot essen, wollen wir dein Leben essen. Wenn wir den Wein trinken, wollen wir dein Leben trinken. Und damit lebendig werden. Und darum bitten wir. Amen.